Ich möchte gerne den Predigttext lesen und wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du gerne das Johannesevangelium Kapitel 1 ab den Vers 19 aufschlagen. Johannes Kapitel 1 ab Vers 19. In welcher Weise Johannes auf ihn hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann? Wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin wie der Prophet, Jesaja gesagt hat. Eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Und aus Johannes 20, 21, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende jetzt ich euch.
Herzlich willkommen noch von meiner Seite für die älteren Semester unter uns, die des Englischen nicht mächtig sind, möchten wir uns entschuldigen, dass heute der deutsche Text nicht eingeblendet war beim englischen Lied. Wir versuchen das und es gelingt uns auch meistens. Wir fangen heute unsere Predigt mit einer Frage an. Wir sind ja jeden Sonntag hier Menschen auf einer geistlichen Reise, manche noch recht weit von diesem Punkt entfernt, wo sie sagen, Jesus ist mein Herr. Manche haben das schon vor 20, 30 Jahren, diese Entscheidung getroffen und bewegen sich auf dieser geistlichen Reise weiter. Für alle gilt die gleiche Frage, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Wort Christentum hört? Der erste Gedanke. Alles klar? Kommt euch etwas anderes in den Sinn, wenn ihr das Wort Christsein hört? Wem ist das Wort große Freude, Glück in den Sinn gekommen, wenn es um das Thema Christsein oder Christentum geht? Hand hoch. Einige. Das begeistert mich. Wir sind auf dem Weg an der Stelle, dass in 4 Wochen alle die Hand heben, wenn sie sagen, was kommt euch bei dem Wort Christsein in den Sinn? Bei den Umfragen zu diesem Thema sieht es ziemlich düster aus. Nichtchristen nehmen uns vor allem wahr für das, gegen was wir stehen. Sie nehmen uns oft heuchlerisch wahr. Anti-homosexuell, anti- und so vieles, vieles andere. Friedrich Nietzsche, dieser Philosoph, der sagte einst, der einzige Christ, den es je gab, der wurde auf Golgatha gekreuzigt. Warum das so ist, das ist eine lange Geschichte. Aber bei den ersten Christen war das anders. Die Nachfolger von Jesus Christus wurden als Menschen eines ganz besonderen Weges wahrgenommen. Apostelgeschichte 9, 1 und 2. Die des Weges waren. Paulus verfolgte die des Weges waren. Das war für die damalige Welt klar. Die haben einen Weg. Die gehen einen Weg. Andere Übersetzungen sagen Anhänger einer neuen Lehre. Und wenige Jahre später wurden sie in Antiochien das erste Mal Christen genannt. Aber damals bedeutete Christ sein ein Nachfolger von Jesus Christus. Ein Nachfolger von dem Rabbi Jesus, von dem Lehrer oder Professor Jesus. Das war das Wort für Rabbi, Professor. Und heute und in den nächsten Sonntagen gehen wir unseren Auftrag nochmal an und wir haben ihn leicht verändert. 2009, 2010 hieß es, wir wollen Menschen helfen, ein ganz auf Jesus Christus ausgerichtetes Leben zu führen. Heute ist unser Auftrag, unser gemeinsamer Auftrag besteht darin, dass Menschen in der Südpfalz ihre größte Freude darin finden, Jesus Christus in vertrauensvoller Nähe zu folgen. Es ist der Aufregung von Alex geschuldet, dass er gesagt hat, es ist unsere größte Freude, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Das kann sein, dass es bei einigen schon der Fall ist. Dahin wollen wir eigentlich kommen. Wir wollen Menschen auf die größte Freude hinweisen, auf Jesus. Ich bin immer erstaunt, dass die Jüngeren etwas aufgeregt sind, obwohl wir nichts davon spüren. Bei uns den Älteren spürt man uns viel, viel schneller ab, wenn wir aufgeregt sind. Ich bin ein bisschen neidisch auf die junge Generation, die kaum Aufregung ausstrahlt. Also unser Auftrag ist, dass Menschen in der Südpfalz ihre größte Freude darin finden, Jesus in vertrauensvoller Nähe nachzufolgen. Vorher war es schlicht ein ganz auf Jesus Christus ausgerichtetes Leben. Und jetzt stellen wir die Frage, warum haben wir das Thema die größte Freude, auf die größte Freude hinweisen? Warum ist das so? Warum könnte das für uns bedeutsam gewesen sein? Weil Freude motiviert. Freude ist ein Motor. Kaum etwas steckt ja so stark an wie das Lachen eines Menschen, eines Kindes. Wie Freude. Es gibt auch andere Motoren in unserem Leben, Motivatoren, wie Angst. Die sind nicht so gut. Schüler wissen das, sie lernen so lange, bis die Prüfung vorbei ist. Anschließend muss man ja nicht mehr lernen, denn die Angst, vielleicht eine schlechte Note zu bekommen, ist einfach nicht mehr da. Aber die Frage, die im Raum ist, haben wir eine biblische Grundlage, dass wir sagen, es macht Freude, Jesus nachzufolgen. Jesus ist der Grund für Fröhlichkeit. Wenn ja, warum kommt uns Freude so selten in den Sinn, wenn es ums Christsein geht? Warum so selten Begeisterung oder sogar das Wort Lust? Ich verstehe das. Seit Sigmund Freud verbinden wir mit dem Wort Lust immer etwas in Richtung Sexualität. Das war nicht immer so. Unsere Übersetzungen, Bibelübersetzungen, haben zum Beispiel an vielen Stellen das Wort Lust. Ein Beispiel oder zwei. Psalm 1. Wer kennt das Wort nicht? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Das ist die Luther-Übersetzung, das ist die Elberfeld-Übersetzung. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ich verstehe, dass die allerneuesten Übersetzungen das Wort gar nicht mehr drin haben. Das klingt dann so, habe deine Freude am Herrn. Das ist auch schön. Aber es fehlt ein bisschen diese ganz große Freude, diese Begeisterung, dieses Moment des Wohlfühlens, das ausgelöst wird und ausgelöst werden kann, wenn es um Gottes Wort oder wenn es um Nachfolge bei Jesus geht. Kannst du dir so ein Leben in der Nähe Jesu vorstellen? Auch der du vielleicht noch relativ weit bist, noch etwas distanziert zum Thema Glaube und Gott bist, das verstehen wir. Weil grundsätzlich unsere Gemeinden nicht genügend ansteckend sind, wenn es um das Thema Freude geht. Aber können wir ahnen, was es bedeutet, wenn eine Gemeinde angesteckt ist von der Freude an Gott, wie das hineinwirkt auf unsere Mitmenschen? Hineinstrahlt in unsere Stadt. Im Alten Testament gibt es sogar Befehle an der Stelle zum Thema Freude. Freude ist eine ernstzunehmende Sache, ihr Lieben. Nicht nur im Himmel, sondern schon auf der Erde. Ich habe dieses Wort aus 5. Mose 16, Vers 11 gewählt. Und du sollst dich vor deinem Gott freuen. Du und dein Sohn, und dann geht es weiter. dein Sklave, der Fremde und die Witwe, die in deiner Mitte wohnen, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du sollst dich vor Gott freuen. Und ich glaube, dass, weil so wenig Freude oft in unserem Leben ist, es gibt so viel Krampf im Christentum, im Christsein. Dallas Willard hat so formuliert, ein Zitat, das wir vor einem Dreivierteljahr nochmal eingeblendet haben: falsch verstandene, falsch praktizierte Spiritualität ist eine der Hauptursachen für menschliche Qualen und auch für Rebellion gegen Gott. Nochmal, unser gemeinsamer Auftrag besteht darin, dass Menschen in der Südpfalz ihre größte Freude darin finden, Jesus Christus in vertrauensvoller Nähe zu folgen. Und jetzt eine Millionenfrage. Wie wollen wir Menschen helfen, dass ihre größte Freude in Jesus Christus in ihrer Nachfolge finden? Was denkt ihr? Nicht so schwer, oder? Indem wir selbst angesteckt sind von Freude. Indem wir selbst angesteckt sind davon, was Jesus Christus an Schönheit, an Liebe, an Freude und an Freiheit zu bieten hat. Er ist ja gekommen, damit Menschen das Leben in einem Überfluss haben und genießen können. Johannes 10, Vers 10. Und währenddem ich das sage, spüre ich, wie leicht diese Worte missverstanden werden. Komm zu Jesus und er löst deine Probleme. Nein, das meinen wir nicht. Aber wir meinen, dass in der Beziehung mit ihm eine Herrlichkeit, eine Schönheit, eine Freude liegt, die mit nichts aufzuwiegen ist. Und der Herr Jesus hat gesagt, glückselig seid ihr, wenn ihr trauert in dieser Welt. Glückselig seid ihr, wenn Menschen euch um meines Namens willen verfolgen. Und seht, die ersten Christen haben das wirklich gelebt. Apostelgeschichte 2, als Vorbild für uns, für unser Gemeindeleben. Außerdem trafen sie, diese erste Gemeinde, diese ersten Christen, sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Vergiss es nicht, wenn du rausgehst zum Kaffee, zum Gespräch, nimm Herzlichkeit mit. Nimm Freundlichkeit mit. Sie öffnet Herzen. Und die ersten Christen haben das durchgehalten. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Das ist nur möglich, wenn in Christus wirklich eine größere Freude gefunden wurde, ein größerer Schatz, als in den anderen Dingen dieser Welt. Wir haben in unserem Programmheft jetzt einige Zitate, Sätze von Menschen, die eine richtig gute Theologie der Freude hatten. Ist mir auch wichtig für Menschen, die heute da sind, die noch nicht diese Beziehung zu Jesus haben, dass sie etwas davon ahnen, was möglich ist. Und jetzt könnten wir das einfach lesen, wir haben es eingeblendet für die, die auf Livestream mit uns auch an diesem Vormittag verbunden sind. Augustinus, einer der großen Theologen, 4., 5. Jahrhundert nach Christus, er beschrieb seine Bekehrung als einen Triumph der Freude. Er versucht es zum Ausdruck zu bringen. Ich redete stammelnd mit dir, meinem Ruhm, meinem Reichtum, meinem Heil, meinem Herrn und Gott. Johannes Calvin, dieser große Reformator aus Genf, sagte, dass das Streben nach Glück und Zufriedenheit in der Einheit mit Gott die oberste Tätigkeit der Seele sein soll. Nimm das mit für morgen, für den Alltag, für den Montag. Als Arbeit der Seele, dass du in eine Einheit mit deinem Gott kommst, die zu einer tiefen Zufriedenheit führt. Und wir haben eine Frage, Und es ist die erste Frage im Westminster-Katechismus: Was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Antwort: Die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich in alle Ewigkeit vollkommen an ihm zu freuen. Schöne Antwort. Diese Antwort hat John Piper, auch einer unserer Theologen, Zeitgenosse, minimal umformuliert, aber hört mal, wie das klingt. Die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, indem der Mensch sich vollkommen jetzt und in alle Ewigkeit an ihm freut. Weißt du, wie du Gott Ehre machen kannst? Indem du dich an ihm freust. Das ist wahr in einer Ehe. Wenn man sich aneinander freut, ehrt man den anderen. Das ist das wahr in einer Familie, wenn es um das Thema Kinder und so weiter geht. Und Blaise Pascal, dieser Mathematiker und Physiker, hat eine starke Gotteserfahrung gehabt. 8 Jahre vor seinem Tod. Und er hat es so formuliert, ganz am Schluss, er hat das auf ein Pergament dann geschrieben und das wurde eingenäht in den Mantel, später gefunden. Die letzte Zeile, Freude, Tränen der Freude. Bist du am Ringen, ob du dein Leben wirklich diesem Herrn weißt? Kämpfst du seit Monaten mit der Frage, ob du ihm nachfolgen willst, voll und ganz? Verpass die Freude nicht. Darüber müsste man jetzt ins Gespräch kommen. Für heute reicht dieser Teil und ich möchte Sehnsucht in uns wecken. Sehnsucht, uns an Gott zu freuen. Der andere Teil, der Ärger, das Weinen, das ist uns ja angeboren. Die Freude, das Genießen muss der Mensch zunächst lernen. Negative Ereignisse prägen sich in unser Leben und in unser Hirn sehr, sehr leicht an. Das ist wie bei Klettern, sie hängen uns an. Schöne Ereignisse, das ist wie bei Wasser auf Teflon. Sie fließen ab, du vergisst sie. Deshalb sagt der Psalmist, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und versenk dich in die Augenblicke, die Gott dir schenkt, wenn es um Schönheit geht. Versenk dich in ihn, wenn es um das Thema Anbetung geht. Schmecket und sehet, wie freundlich der ist. Das gilt bis hinein ins Fühlen. Dass unsere Gedanken das wahrnehmen und dass ganz neue Synapsen der Freude verdrahtet werden im Gehirn. Das bleibt. Wir haben jetzt einen Teil, wo wir 2 Erlebnisse, kurze Berichte hören von Petra Heinz und Paul Kuppetz. Bitte komm vor. Das eine geht stärker in Richtung Freude und das andere in Richtung Hinweisen. Das Thema, das wir haben.
Ja, guten Morgen von mir. Mehr ins Licht? Okay. ich wollte euch heute erzählen, wie ich hierher gekommen bin, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie ich zur Freude damit gekommen bin. Ich war in meinem Leben gescheitert, ich war am Suchen, ich war am Zweifeln und ich war in der Krise und Gott hat die Krise genutzt, die Krise für mich genutzt. Ich bin auf einer Veranstaltung in Füssen gewesen und in Füssen lebt meine Freundin und ihr Mann ist Pastor in der Gemeinde und ich bin in die Gemeinde gegangen und ich habe Jesus getroffen und es war so eine große Freude. Ich bin nur noch da gesessen und habe geheult und habe mich gefreut und das war so großartig für mich und ich wusste, das ist mein Weg, das ist das, wo ich danach gesucht habe. Ich hatte einfach gemerkt, mein Lebenskonzept, mehr Leistung bedeutet mehr Anerkennung und mehr Liebe, das funktioniert nicht mehr für mich. Und damit ist einfach ganz viel für mich zusammengebrochen und ich wusste einfach nicht, woran ich mich orientieren kann und worauf ich mein Leben auch neu ausrichten kann. Und es war so dieses Gefühl da, ich habe auf einmal die Antwort auf diese Frage gefunden und das hat sich ganz großartig angefühlt. Und es war klar, ich möchte jetzt irgendwie nicht nach Füssen ziehen. Ich lebe hier mit meinen Kindern und das ist auch gut so. Und von daher war klar, ich möchte hier eine Gemeinde finden und möchte hier dieses Gefühl einfach weiterhin spüren. Ich möchte das weiter haben. Ich möchte weiter diese Freude erleben, die ich da kennengelernt habe. Und ich habe hier diese Gemeinde gefunden und das ist in meinem Leben ein riesengroßes Geschenk. Es ist eine ganz große Freude und ich habe heute immer noch Fragen und ich habe heute immer noch Zweifel und ich bin heute immer noch auf der Suche, aber ich habe diese ganz tiefe Gewissheit. Ich habe diese Identität in Christus. Ich habe diese Gewissheit, ich bin geliebt und ich bin ein Kind Gottes und es kann mir einfach nichts passieren und ich habe immer wieder, dass ich zurückfalle und meine, ich müsste irgendwie auch im Glauben Leistung bringen und dann wäre ich besser oder dann wäre ich irgendwie anerkannter oder so. Und ich habe zum Glück eine ganz tolle Kleingruppe, wo ich dann auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht werde, ja, du darfst auch klettern gehen und du darfst Freude am Herrn haben und die Schöpfung preisen und das ist okay. Ne? Also ich darf in meinem Leben diese Freude haben und eben nicht nur hier mit euch am Sonntag im Gottesdienst, sondern ich darf die mit rausnehmen in die Woche und ich darf die andere Menschen sehen lassen. Und das ist ein ganz großes Geschenk für mich. Und das heißt nicht, dass es in meinem Leben heute keine Krise mehr gibt und kein Leid mehr gibt, aber die Basis des Fundaments ist einfach da. Ich hab die Freude im Herrn und ja, ich war gestern hier in der Gemeinde und mich hat dieses Wort total fasziniert. Maranatha, Herr, komm bald. Und das ist irgendwie so was ganz Tolles, wo ich denke, nicht nur hier und heute, ich darf mich heute freuen und ich darf mich auf das freuen, was kommen wird. Genau, ich danke euch.
Ja, aufgewachsen bin ich in einem katholischen Elternhaus als Jüngster von drei Geschwistern. Gott war für mich schon immer real, von klein auf. Ein Gebet vor dem Schlafengehen und der sonntägliche Kirchgang war Gewohnheit. Ich war 10 Jahre lang Messdiener, alles ganz normal. 1986, ich war 19, im Freundeskreis war eine Freundin von Tabea, die mich mehrmals zur Jugendstunde eingeladen hatte. Aber da war immer was Wichtigeres zu tun. Und es gab auch eine gewisse Hemmschwelle, dahin zu gehen, zu den Muckern. So abfällig wurden die Leute genannt, die zur Gemeinde in Freimersheim gingen. Der damalige Gemeindepraktikant hatte sich vorbereitet. Es gab einen Abend zum Thema Kino. Und für Kino war ich immer zu haben, so konnte ich nicht mehr Nein sagen. Und so wurde ich dann auch dahin geschleppt. Der Abend selbst, der Verlauf, das Thema, habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber die Leute da, den größten Teil habe ich ja gar nicht gekannt. Und wie sie miteinander umgegangen sind, wie sie mich einfach so offen und freundlich aufgenommen haben. Und die hatten irgendwas, was ich faszinierend fand. Freude. Am Tag drauf stand der Praktikant vor unserer Haustür. Ich habe ihn freundlich abgewimmelt, aber war auch beeindruckt darüber, dass ich ihm wohl nicht egal war. Das Interesse war geweckt. Ich war immer öfters dabei und habe mich in dieser Jugendgruppe sehr wohl gefühlt. Und dann war da noch der ungezwungene Umgang mit Jesus. Mir war damals gar nicht bewusst, dass ich direkt mit Gott reden und eine Beziehung haben kann. Eine ganz liebe Tante, sie ist Diakonisse im Mutterhaus in Lachen, die hatte damals die Oma gepflegt. Und bei den Besuchen hat sie mir die richtigen Fragen gestellt, die mich nachdenklich gemacht haben. Ich habe dann angefangen, in der Bibel zu lesen. Nach den Jugendstunden sind wir oft noch ins Pub und haben manchmal auch noch lange diskutiert. Dass die für mich gebetet haben, hat mich schwer beeindruckt. Es gab keinen Zusammenbruch meiner bisherigen Welt. Ich kann auch kein Datum festmachen. In dem Jahr darauf habe ich dann irgendwann mein Leben in die Hände Jesus gegeben. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Ganz im Gegenteil.
Vielen Dank. Das sind gute Hinweise für uns, andere mitzuschleppen. Egal, wie das dann heißt. Und Freude ausstrahlen und mit Menschen ins Gespräch kommen. Wir kommen zu dem Punkt Hinweisen. Das ist ja unser Thema. Hinweisen, folgen. Auf die größte Freude hinweisen. Wir haben diesen Text von Johannes gelesen. Da sind Gesetzesgelehrte, die sagen, Johannes, wer bist du? Was machst du eigentlich? Und er sagt, ist zunächst eine Beschränkung, ich bin nicht der Christus. Sehr entlastend für uns, wenn es darum geht, auch das Evangelium in einer Welt weiterzugeben, die nicht unbedingt danach greift. Wir sind nicht der Christus, nicht der Messias. Aber dann fragen sie, wer bist du dann? Und seine Antwort, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Ich bin eine Stimme. Ich bin ein Hinweiser auf Jesus. Ich bin ein Wegweiser. Ein Wegweiser von mir, Hinweisen zu Jesus. Wie immer du über unsere Gemeinde denkst, es geht nicht um unsere Gemeinde, es geht nicht um die Erlebgemeinde. Wir möchten von uns wegweisen auf Christus, dass du deine größte Freude in ihm findest. Das war Johannes. Siehe das Lamm Gottes, wir feiern heute Abendmahl. Siehe das Lamm Gottes, das Lamm war das Opfertier, das der Israeli zum Tempel geschleppt hat und dann wurde es geopfert für seine Schuld. Die Masse war elektrisiert, wie Johannes gesagt hat. Siehe, das ist das Opferlamm Gottes. Wir legen sehr viel Wert, wenn es darum geht, wie kommen wir bei Menschen an. Aber seht, ein Wegweiser, ein Hinweiser hat nur eine Aufgabe, den Weg zu weisen. Ob dieser Wegweiser sehr clever ist, sehr bunt, sehr neu oder etwas älter, ist nicht die Frage. Die Frage ist er klar und welche Sendung, wer sendet ihn? Bei Johannes war es klar, er war von Gott gesandt. Und seht, wir haben den Text gelesen, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch hinein in diese Welt. Wir haben die Sendung. Hinter uns steht Gott selbst, der seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, weil er diese Welt so sehr liebt. Und wenn es um die Frage geht, wie können wir denn unseren Auftrag ausführen, auf Jesus hinweisen, dann ist nur eine Antwort, liebevoll, erfüllt von einer tiefen Liebe. Naja, von wo gucken wir uns das eigentlich ab? Gucken wir auf ihn, gucken wir auf Jesus. Er hat geliebt. Er hat Menschen durch seine Liebe angezogen. Sie sind gekommen. Ob sie aussätzig waren, ob sie blind waren, ob sie krank waren, sie sind gekommen. Und er hat sie berührt und er hat sich berühren lassen. Ich bringe dieses Bild von Frank Heinrich, der vor 2 Wochen das Thema der Berührung hatte. Lassen wir uns berühren von Menschen und berühren wir Menschen. Die Mütter haben gespürt, das ist er. Er liebt auch unsere Kinder. Sie haben die Kinder zu ihm geschleppt. Damals war Religion alles. Gesetze. Über Gesetze streiten. Und dann kommen sie und fragen, Meister, was ist das höchste Gebot? Und er sagt, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und der Gesetzesgelehrte denkt, das weiß ich, das steht ja in 5. Mose. Einfach sehr, sehr klar und deutlich drinnen in Kapitel 19, Vers 18. Also gehe ich weiter fleißig in den Tempel. Und der Herr Jesus sagt, es kommt noch was. Das zweite Gebot, aber warte, ich habe ja gar nicht gefragt, welches das zweite Gebot ist. Aber das zweite Gebot ist ihm gleich. Ist es das zweite oder ist es ihm gleich? Es ist ihm gleich. Welches? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das war im dritten Buch Mose, dass du nicht hasserfüllt sein sollst, sondern deinen Nächsten lieben sollst. Und dann sagte Herr Jesus etwas, was schockierend war. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Das ist es. Und wenige Stunden vor diesem furchtbaren Foltertod am Kreuz ist er mit seinen Jüngern zusammen. Sie essen Abendmahl. Und während des Abendmahls, während dem Essen, unfassbar, steht Jesus auf und wäscht den Jüngern die Füße, denn niemand ist auf die Idee gekommen, das war damals Sitte, das war damals Gang und Gäbe, dass sie sich die Füße waschen. Das hätte ein Sklave tun müssen, aber ein Sklave war nicht da. Das hatte Herr Jesus wahrscheinlich in seiner Weisheit auch so arrangiert. Kein Sklave. Mal sehen, wer wäscht uns die Füße. Und dann ist es Jesus. Das Bild haben sie nie mehr vergessen. Demut und Liebe. Und dann sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch. Wie bitte? Ein neues. Er hängt nicht noch was an das Alte, an den alten Bund, an die alten Gesetze, noch was dran, sondern er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch lieb habt. Liebe ist ein Tunwort. Da muss man etwas tun. Zu lieben bedeutet, dem anderen etwas Gutes zu tun. Das war die Sorge des Herrn Jesus. Nicht primär dein Glaubensbekenntnis, sondern dass Liebe zur Tat wird bei uns. Na, wie sollen wir einander lieben? Na, so wie Jesus uns geliebt hat. Wirklich so? Bis ans Kreuz. Das ist eine Herausforderung für mich, für meinen Alltag. Und ich glaube auch für dich. Aber unser Thema ist hinweisen, folgen. Warum sollen wir einander lieben? Hier ist das Ding, das so Wichtige, damit die Welt erkennt, dass ihr meine Jünger seid. Daran werden Menschen erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es gilt dem Herrn Jesus zu folgen nach Golgatha. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Er hat sich so sehr erniedrigt, so klein gemacht. Er hat sich mit deiner und meiner Schuld identifiziert. Das war das Schwere für ihn. Und wir wissen, wie sündig wir sind in uns, mehr als wir es zugeben wollen. Und er hat ein Ja dafür, stürzt sich hinein in diese Fluten von Sünde und Not und Schuld, um uns zu retten. Und wenn wir diese Liebe einatmen, dann wird unser Herz von tiefer Dankbarkeit erfüllt. Von einem heißen Dank, von einer übergroßen Freude und von einer Liebe, die zur Tat wird. Die Welt hungert nach der Liebe der Erlebtgemeinde. Und jetzt wollen wir ihn anschauen und unser Herz von seiner Liebe füllen lassen. Amen.